Stelle mir das mal ein bisschen hier hin, weil ich jetzt ganz schlecht zur Kanzel immer zurück kann. Von daher habt ihr Verständnis dafür, dass ich so ein bisschen rumlaufe. Liegt auch daran, dass ich in 2020 einen Skiunfall hatte und bis auf mein Schienbein war im linken Bein alles kaputt. Ich bin froh, dass ich wieder so laufen kann, aber wenn ich zu lange auf einer Stelle stehe, dann merke ich, das schmerzt ein bisschen. Nur so viel mal noch vorne weg. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr mitgebracht habt. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wir haben es 20 vor 11. Manchmal ist das ja so, die Stunde ist eine Stunde. Und da habe ich jetzt noch 15 Minuten, glaube ich, oder so. Aber mal schauen, ob wir es hinbekommen. Ja. Also ich habe das Thema heute genannt, was bleibt? Was bleibt? Es bewegt mich zurzeit und ich denke euch auch hier in Steinbrücken eine ganze Menge, was in unserer Welt, was in unserer Gesellschaft geschieht. Nicht nur die vorletzte Woche im Deutschen Bundestag hat Menschen aufgewühlt. Immer wieder haben wir Situationen, die uns ängstigen, die uns beschäftigen, die uns Sorge machen, die uns umtreiben. Was bleibt? Was bleibt bei all diesen Herausforderungen? Jetzt will Trump auf einmal den Gazastreifen besitzen und da irgendwie Umsiedlungen anstellen. Was in den USA sonst geschieht, möchte ich gar nicht weiter erwähnen. Das wird noch ziemlich Auswirkungen haben auf die Welt, auf Europa. Wir steuern auf etwas zu, wo wir merken, wie kann das jemals zu Ende gehen? Wohin geht unsere Welt? Und was wird sein nach dem 23. Februar 2025 in unserem Land? Wird es wieder Stabilität geben oder vielleicht noch mehr Unsicherheit? Einiges treibt uns einfach um. Wir stellen uns die Frage natürlich, und die hat Jana Jelena Herder auch gestellt. Sie ist Künstlerin und Theologin. Sie macht so Potteries, nimmt an Pottery Slams teil und hat unter anderem auch bei einem unserer Bundesjugendtreffen schon mal gesprochen und hat da einiges vorgetragen. Sie hat diesen Satz geprägt, den fand ich so ausgezeichnet: Wer hält jetzt unsere Welt, wenn sie vor uns auseinanderfällt? Das ist eine Frage, die sich Menschen stellen. Vielleicht stellt ihr sie euch nicht so wörtlich, aber ähnlich. Was bleibt? Was bleibt denn letztendlich? Und nicht nur die Gesellschaft, nicht nur das Weltpolitische, auch persönlich vielleicht manchmal. In manchen Krisen, in manchen Erschütterungen, sei es in der Familie, sei es in der Ehe, sei es im beruflichen Umfeld, wo auch immer wir unterwegs sind. Manches treibt uns um und wir wissen nicht an Veränderungen, dann ist es vielleicht die Software noch das Einfachste, wieder was Neues zu lernen. Da sind manche andere knifflige Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Was bleibt? Was bleibt am Ende? Ist keine neue Frage? Nicht eine neue Frage 2025? Silbermond, wer kennt Silbermond? Diese Band, einen Song haben sie gemacht. Irgendetwas bleibt. Und in diesem Song haben sie es damals schon besungen, dass wir in einer sehr schnelllebigen, herausfordernden Zeit sind. Diese Welt ist so schnell und hat verlernt, beständig zu sein, drücken sie da aus. Oder gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendetwas, das bleibt. Hol mich aus dieser schnellen Zeit, nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit, gib mir irgendwas, das bleibt. Diese Frage ist ein säkularer Song, aber sie haben diese Frage gestellt und die treibt Menschen, denke ich, bis heute um. Was bleibt? Und damit ich hier nicht falsche Hoffnungen schüre, erinnere ich an eine Geschichte. Ein junger Mann betrat im Traum einen Laden und hinter der Theke stand ein Engel und hastig hat er gefragt: Was verkaufen Sie hier? Und der Engel antwortet: Alles, was Sie wollen. Alles, was Sie wollen. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Und der junge Mann begann dann zu erzählen und aufzuzählen: Dann hätte ich gern das Ende aller Kriege in der Welt, bessere Bedingungen für die Randgruppen in der Gesellschaft, Beseitigung der Elendsviertel in Lateinamerika, Arbeit für Arbeitslose, mehr Gemeinschaft und Liebe in der Kirche und. Und dann fiel ihm der Engel ins Wort und sagt: Entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen keine Früchte, wir verkaufen nur den Samen. Und so sehe ich die Gedanken von heute Morgen in der Predigt auch. möchte einen Samen weitergeben, der hoffentlich etwas in eurem Herzen auslöst und euch ein Stück mehr innerlich etwas gibt, wo Stabilität ist und wo Halt ist und wo ein Stück auch Sicherheit ist. Also die Frage, was bleibt? Und damit bin ich auch schon gleich bei der Antwort und sage, was bleibt, ist das, was wir in Gottes Wort lesen, zusammengefasst, Paulus in 1. Korinther Kapitel 13. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das ist es, was bleibt. Nun aber, nachdem er alle Ausführungen gemacht hat, sagt er, nun aber, zusammenfassend, bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe. Und ich möchte nicht nur einfach diesen Vers, dieses Wort aus 1. Korinther 13 ist ja so ein Wort, was oft bei Hochzeiten gelesen wird. Vielleicht erinnern sich manche und sagen, das war ja auch mein Trauvers oder das war in der Hochzeit, kam das auch vor. Ich möchte keine Hochzeitspredigt halten heute, sondern diesen Vers nochmal von verschiedenen Aspekten aus ansehen. Aber mir ist wichtig, dass ihr kennt den Zusammenhang. Nicht nur 1. Korinther 13 als das sogenannte Hohelied der Liebe. Was steht denn davor? 1. Korinther 12 beschreibt der Apostel Paulus der Gemeinde in Korinth etwas davon, was es bedeutet, dass eine Gemeinde zusammenkommt und dass Menschen mit ihren Persönlichkeiten hineinkommen in die Gemeinde und dass sie ein Potenzial mitbringen, dass sie Gaben mitbringen, dass sie jeder etwas Besonderes hat. Nicht jeder hat alle Gaben, deshalb brauchen wir die Ergänzung, deshalb brauchen wir den anderen, deshalb brauchen wir ein gutes Miteinander in der Gemeinde. Und dann kann das Auge nicht sagen, ich kann aber das, was die Hand tut. Das Auge kann aber nicht ohne die Hand und die Hand nicht ohne das Auge und so weiter. Paulus entfaltet das und er sagt, jeder Teil ist wichtig am Körper des Leibes Christi, der Gemeinde. Jeder ist wichtig. Und dann höre ich in den Gemeinden, oh, die in der Gemeindeleitung sind, ja, die haben Ansehen. Die vorne stehen, die haben Ansehen. Und ich mache hier nur den Putzdienst, ich mache die Klos sauber. Ich sage, es ist wichtig, dass die Klos sauber sind. Also so geht es nicht in der Gemeinde. Aber dann wird man geringt und sagt, ich bin nicht so viel wert und so. Ja, und dann kommen schon so Spannungen manchmal auf in der Gemeinde. Und 1. Korinther 14 beschreibt Paulus dann etwas davon, was es bedeutet, eine besondere Gabe auszuleben, nämlich das Sprachengebet, die prophetische Rede, also Dinge, wo Menschen etwas ganz Besonderes, Input von Gott bekommen und den weitergeben an die Gemeinde. Aber er sagt, Freunde, das darf nicht einfach so passieren, jeder schwätzt da ein bisschen rum und dann redet er, sondern diese Dinge müssen wirklich von Gott kommen und sie sollen ausgelegt werden. Sie sollen erläutert werden, sodass Menschen das verstehen. Auch das birgt Spannungen in sich. Wenn ein Mensch kommt hier in die Gemeinde nach Steinbrücken und bringt euch ein prophetisches Wort, der wühlt euch durcheinander, der wühlt euch auf, der stellt euch Fragen und ihr sagt, wie kann der oder sie? Gaben, Kapitel 12, prophetische Rede, Zungengebet, das Gebet des Glaubens, Kapitel 14. Und dazwischen eben dieses Kapitel 13. Paulus bindet das zusammen und sagt, all das ist in der Gemeinde wichtig und wertvoll, aber es lebt nur dann, wenn Glaube, Hoffnung und Liebe die drei größten Dinge sind, die über allem stehen. Nur dann kann es wirklich Bestand haben. Also es geht im Zusammenhang um das Miteinander in der Gemeinde. Und ich sage, es geht für uns dann im übertragenen Sinne auch um das Miteinander in der Gesellschaft, in unserem Zusammenleben im Dorf, da wo wir unterwegs sind. Und die Kernverse, glaube ich, sind dann da, wenn ich all das hätte in 1. Korinther 13, wenn ich alle Gaben der Welt hätte, alle Sprachen sprechen könnte, aber was fehlt mir? Und hätte der Liebe nicht, dann wäre das alles nichts. Wie gut, dass Paulus in 1. Korinther 13, Vers 8 dann beschreibt, die Liebe aber hört niemals auf. Die Liebe hört niemals auf, sie ist etwas Beständiges, sie ist etwas, was gilt für Zeit und Ewigkeit. Aber was beschreibt diese Liebe? Davon jetzt mehr in diesen drei Begriffen. Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Wer glaubt, liebt und hoffen kann, Der hat das Wesentliche, was man zu einem gelingenden Miteinander braucht. Glaube, Liebe und Hoffnung sind diese drei Grundpfeiler des christlichen Glaubens, die ein Leben schön, stabil und ausgeglichen machen und auch eine Gemeinschaft sehr wertvoll gestalten können. Menschen heute fragen letztendlich danach, was gibt mir Halt, was gibt mir Stabilität? Und haben wir eine Antwort dazu? Vor langer Zeit las ich in einem Theaterprogramm Folgendes zur neuen Spielzeit. Ich lese das mal vor. Verehrtes Publikum, liebe Freunde des Theaters, die Medien sind voll von Berichten über Börsenflauten, Finanz- und Spendenskandalen, Firmenpleiten, Haushaltsdefiziten, aber auch voll von Angeboten für Höchst- und Tiefstpreise und Millionengewinnspiele. Dreht sich in unserem Land wirklich alles nur um das liebe Geld? Was ist mit Glaube, Liebe, Hoffnung? Was ist mit Lust und Neugier auf das, was die Welt im Innersten zusammenhält? Sind uns diese Werte abhanden gekommen? Zitat Ende. Hier, finde ich, wird in einem weltlichen Kontext eine religiöse Frage gestellt. Künstler wissen, dass man nicht mit einer inneren Leere sein Leben füllen kann, sondern dass es etwas geben muss, was das Leben füllt, was dem Leben Halt und Stabilität gibt. Ohne Glaube, Liebe und Hoffnung ist das Leben ohne diesen Halt, ohne Sinn. Keiner kann sich sein Leben ohne Nähe und Zuneigung anderer Menschen einrichten. Und wir merken, dass wir die Begegnung, dass wir die Beziehung brauchen. Aber wir brauchen nicht nur das menschliche Gegenüber. Wir sind als Menschen hin auf die Beziehung zu Gott hin angelegt. Auf eine Beziehung zu Gott. Und dem Menschen, der Gott als sein Gegenüber verloren hat, dem fehlt die innere Mitte seines Lebens. Wir sind auf Gott hin geschaffen. Und fällt diese Beziehung weg, fehlt etwas Wesentliches. Die drei christlichen Grundhaltungen, Glaube, Hoffnung und Liebe, erinnern daran, dass das, was wir für das Leben wirklich brauchen, das, was für das Leben das Wichtigste ist, dass wir das nicht mit Geld kaufen können, sondern Glaube, Liebe, Hoffnung sind Geschenke. Und Geschenke, die wir bekommen dürfen und die wir empfangen dürfen. Und deshalb, was steht denn letztendlich dahinter? Zunächst der Glaube. Glaube ist eben nicht ein vages Fürwahrhalten, so wie das Wort umgangssprachlich vielleicht hier und da gebraucht wird, so wie wir das vielleicht manchmal sagen, wenn wir etwas nicht wissen, dann vermuten wir es. Dann sagen wir, ich glaube es. Ich glaube, dass es heute keinen Schneefall mehr geben wird oder so, können wir ja sagen. Oder dass die Sonne heute noch durchkommt. Ich glaube, die kommt heute noch richtig kräftig durch. So, wir wissen es nicht. Aber wir sagen, wir glauben, weil wir etwas vermuten. Die Bibel hingegen erzählt und beschreibt Glauben etwas anders. Glaube ist, wenn wir die Bibel hineinschauen, eine tragende Lebensbeziehung. Glaube ist ein Vertrauen. Und Freunde, ich weiß, ich sage euch damit nichts Neues, aber mir ist es wichtig, dass wir in dieser Zeit uns das neu verinnerlichen und bewusst machen. Denn das deutsche Wort Glauben kommt von dem Stamm geloben. Sich zu Gott bekennen bedeutet das. Sich an ihm festmachen, das ist Glaube. Wirklich im tiefsten des Herzens festmachen. Und so bedeutet der Glaube nach biblischem und christlichem Verständnis nichts anderes, als dass wir auch unsererseits unser Leben immer wieder in Christus festmachen. Dass der Mensch auf das große Ja Gottes reagiert. Gott, der in Jesus Christus dem Menschen so nahe gekommen ist, der für den Menschen alles getan hat, der dem Menschen alles gegeben hat, damit er einen Ort findet, an dem er mit seiner Schuld, mit seinem Versagen, mit seinen Fragen, mit seinen Zweifeln, mit all der Zerrissenheit und Erschütterung, in dem wir unterwegs sind, hinkommen kann. Und dieser Ort, der heißt letztendlich Christus. Und ich werde jetzt hier an das Galgenmännchen keinen Männchen malen, sondern ich werde einfach euch nochmal deutlich machen, hier ist Christus. Das ist der, der für uns am Kreuz alles getan hat, damit du einen festen Halt in deinem Leben bekommst. Christus am Kreuz, das ist es, was uns im Glauben ausmacht. Dass ich sage, ja, da ist nicht ein gescheiterter Wanderprediger, sondern da ist der Sohn Gottes für mich am Kreuz gestorben. Für mich ganz bewusst. Und ich will das neu festmachen für mich. Ich will das neu auch glauben, leben lernen. Und wenn wir fragen, was Paulus unter Glauben versteht, dann könnten wir das für uns heute so wiedergeben. Glaube heißt nicht, dass ich etwas mit meinen eigenen Kräften durchtrage, sondern dass ich von Gott in Jesus Christus getragen werde. Und Paulus hat das formuliert im Galaterbrief Kapitel 20, haben wir das stehen, dass er sagt, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist für ihn Glaube. Ich lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Dieser Christus ganz tief, der sich den Menschen gezeigt hat am Kreuz von Golgatha. Dass er tief in meinem Herzen lebt. In der Verbindung zu Jesus Christus erfahren wir etwas von Gottes Macht und Möglichkeiten, von seinem Schutz und Trost, von seiner Kraft und seinem Frieden, der unser Herz erfüllen darf. Und das ist eine Dynamik. Davon geht Bewegung aus. Im Glauben tritt Gott in Beziehung zu uns und wir zu ihm. Das ist eine wechselseitige Beziehung. Und im Glauben werden wir mitgerissen in die Beziehung Gottes zu dieser Welt, dass Gott diese Welt nicht aus seinen Händen lässt. Und der Glaube eröffnet auch eine andere Sicht auf die Wirklichkeit. Wir sehen dann nicht mehr nur das, was vor unseren Augen ist, was wir rein äußerlich erkennen können. Glaube lässt uns durchblicken auf die Welt, so wie Gott sie geschaffen hat, wie er sie gemeint hat und wie er sie vollenden wird. Und dann darf ich persönlich wissen, jeder Schritt in meinem Leben, jeden Schritt, den ich wage, darf ich im Aufblick zu Gott hin tun. Jeder Tag ist von ihm begleitet. Er ist da. Wenn ich morgens früh aufstehe und schwierige Dinge vor mir liegen, dann darf ich wissen, ich muss diesen Tag nicht alleine aus meinen Kräften heraus leben, sondern da geht einer mit. Mein Leben ist untrennbar verbunden mit dem Leben des Christus. Ich darf heute wie an jedem Tag aus der Kraft Gottes leben, Freunde, und das ist letztendlich Glaube. Das ist Glaube, dass ich aus der Kraft Gottes leben darf, jeden Tag. Und jetzt sagt ihr mir natürlich ganz klar, Wilfried, das ist sehr dick aufgetragen, das kenne ich. Aber kennst du auch die Härte des Lebens? Was ist, wenn Dinge unser Leben durchkreuzen und Glaube auf einmal wackelig wird und Vertrauen auf Gott auf einmal in Frage gestellt wird, weil wir die Warum-Frage stellen? Warum geschieht dies? Warum geschieht das? Warum ich gerade? Gott, wo bist du in meiner Not, in meinen Fragen, in meinen Zweifeln? Als Pastor habe ich viele Menschen begleiten dürfen, manchmal auch begleiten müssen, durch schwierige Zeiten hindurch. Und jetzt zuletzt hatte ich noch eine sehr schwierige Situation in der Gemeinde, wo eine Familie, drei Kinder, die Eltern kommen in die Gemeinde zu uns, die Kinder waren früher mal in der Jungschau und so, aber dann nicht mehr. Diese Familie verlor zuerst ihre älteste Tochter, im Alter von 26 Jahren, sehr jung gestorben, plötzlicher Herztod. Sie war Ärztin, hatte Nachtdienst, legt sich schlafen und wacht nicht wieder auf. Harte Situation. Dann, 6 Jahre später, verunglückt das zweite Kind, der Sohn, tödlich mit einem Motorrad unterwegs gewesen und er kam in die Kurve und flog raus und er starb an der Unfallstelle. Diese Familie steht so sehr unter Schock und fragt und ich bin da, begleite und der Vater sagt dann zu mir, Wilfried, ich fühle mich manchmal wie David, der die Treppe hochgeht und um seinen Sohn Absalom trauert. Und am liebsten nicht wieder rauskommen will. Und sagt er, manchmal fühle ich mich auch wie Hiob. Die Härte des Lebens schlägt zu. Aber er sagt mir, ich will an meinem Glauben festhalten. Und er kommt weiter in die Gebetsstunde, er leitet die Gebetsstunde, er macht im Gottesdienst mit, er arbeitet mit und er sagt, ich will an meinem Glauben festhalten. Ich will daran nicht verzweifeln. Das Einzige, was mir jetzt noch bleibt, was mir jetzt noch Halt gibt, ist nur ein Beispiel von vielen. Wie viele Menschen habe ich bis aufs Sterbebett begleitet, die Fragen hatten, die am Ende zu Zweifeln kamen? Und sagen, Wilfried, an dem Glauben will ich festhalten. Das ist, was trägt. Luther hat das einmal so treffend ausgedrückt, wie ich finde, das Leben eines Christen und das Leben Christi, die werden zusammengebacken zu einem Kuchen und ich kann gar nicht mehr unterscheiden, was meines und was Christi ist. Wir sind eins. Ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und wer so mit Gott verbunden ist, der kennt den Ort, zu dem er gehen kann. Wenn Angst und Sorge über die Zukunft einem das Leben überfallen, wenn die Erschütterungen und Zerrissenheiten zunehmen im Alltag, wer an Christus glaubt, der weiß, dass dieser gesagt hat, ja, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt besiegt. Und er sagt, kommt her zu mir alle mit der Last eures Lebens, mit den Sorgen, mit den Herausforderungen. Ich will euch nicht die Lösung anbieten, aber ich will euch Ruhe und Frieden geben. Ich will euch einen Frieden geben, der höher ist als all unser menschliches Verstehen. Das ist Glaube. Wer so glaubt, und damit bin ich beim Zweiten, der hat Hoffnung. Wir sagen, Hoffen und Harren hält viele zum Narren, das sagt der Volksmund. Und darum ist die Hoffnung unter uns weitestgehend erstorben, finde ich. Menschen, die ziehen sich zurück, sind wie eingeschlossen in das private Glück, so ein bisschen den Rückzug zu nehmen, in ihre kleine, überschaubare Welt und verlieren damit die ganze Welt, die ganze von Gott geschaffene Welt, oftmals in ihrer Vielfalt und Schönheit aus den Augen. Die Frage, die mit der Hoffnung verbunden ist, ist doch die: Geben wir Gott noch den nötigen Raum in unserem Leben, dass er uns in seiner Geschichte mit dieser Welt und mit uns Menschen mit seiner weiten Perspektive und dieser tiefen Hoffnung, die er vermitteln will, noch erreichen kann? Geben wir Gott noch diesen Raum, dass er zu dir springen kann, auch heute Morgen, da wo du vielleicht sagst, ich habe meine Hoffnung so ein bisschen an den Nagel schon fast gehangen, dass er zu dir reden kann? Keine Perspektive sehen, nicht wissen, wofür zu leben es sich lohnt und wofür es Sinn macht und darum haltlos Halt suchen irgendwo nach vielleicht so einem kleinen Glück, das füllt das Leben nicht aus. Wenn viele Menschen keine Perspektive für ihr Leben sehen, dann fehlt ihnen doch gerade diese Hoffnung. Aber diese Hoffnung, die kann ich euch auch nicht anpredigen. Diese Hoffnung kann keiner aus sich selbst heraus produzieren. Hoffnung muss wachsen, Hoffnung muss sich entzünden, Hoffnung wächst aus dem Glauben heraus. Hoffnung ist nicht einfach auf einmal da. Und darum beginnt Paulus mit dem Glauben und kommt dann zur Hoffnung. Denn Hoffnung entzündet sich an der Person Jesus Christus, die am Kreuz für uns gestorben ist. Diese Person Christus, der Sohn Gottes, der alles für uns getan hat. Aber, und das sagt uns die Bibel ja auch, dieser Christus er ist nicht im Grab geblieben, sondern ist auferstanden und lebt. Der Stein vom Grab ist weggerollt. Die Tür zum Grab ist offen. Er lebt. Er lebt und er ist mitten unter uns. Christus hat ein Interesse an uns Menschen. Er sagt, für dich bin ich ans Kreuz gegangen. Für dich habe ich den Tod besiegt. Ich bin auferstanden und lebe, damit du eine Hoffnung hast. Für heute, morgen und für deine Zukunft. Dafür bin ich gekommen. Er hat gesagt, ich will dich begleiten durch deinen Lebensalltag. Und er hat angekündigt, wiederzukommen. Wiederzukommen und sein Reich in Vollendung aufzurichten. Und damit hat diese Welt eine Ausrichtung auf ein Ziel hin. Es ist eben nicht egal, was mit mir und meiner kleinen Welt passiert, sondern ich bin mit einbezogen in Gottes Sicht auf diese Welt. Wie hat Paulus noch gesagt? Ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und ich würde es umformulieren in Bezug auf die Hoffnung. Ich hoffe, doch nicht ich, sondern Christus hofft in mir. Der, der alles getan hat. Er hofft in mir. Ich kann es nicht aus mir selbst heraus produzieren, aber wenn ich Christus in mein Leben aufgenommen habe, in meinem Herzen habe, dann will er in mir auch diese Hoffnung gestalten. Dann will er, dass ich diese Perspektive nie aus dem Blick verliere, dass er mich und diese Welt nicht aufgibt, dass er sie zu seinem Ziel führen wird. Das ist die Erfahrung, die glaubende Menschen machen. Ich produziere die Hoffnung nicht, sondern Christus, der Lebendige, kommt in mein Leben und nimmt mich mit in diese Bewegung der Hoffnung hinein. Und diese Bewegung, die gibt mir Schwung. Denn einen Schwung, den ich nicht selbst produzieren kann, der mir aber durch Christus geschenkt wird. Hoffnung. Ich komme zum dritten, oder füge das noch kurz ein. Das war mir nochmal wichtig in der Vorbereitung auch zu sehen. Selbst der Hebräerbrief macht uns das ja deutlich. Wir wollen unbeirrt an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott, auf dessen Versprechen sie beruht, ist treu. Wir wollen festhalten. Willst du das? Festhalten an dieser Hoffnung, denn Gott, auf dessen Versprechen sie beruht, ist nicht ein Versprechen, das ich euch heute Morgen hier gebe, sondern aus Gottes Wort heraus, weil Gott es selbst sagt. Jesus, meine Hoffnung lebt, haben wir vorhin gesungen. Sie beruht auf seinem Versprechen und Gott ist treu. Er hält seine Versprechen. Und vielleicht könnte das dein Gebet sein. Ich will die Hoffnung nicht loslassen, sondern sonst fliegt sie mir davon und ich bleibe zurück auf dem Boden der Tatsachen. Ich will die Hoffnung nicht loslassen. Wenn ich dann sie loslasse und nur noch auf dem Boden der Tatsachen bleibe und sehe, was in der Welt geschieht, was in meinem persönlichen Umfeld, in meinem Leben geschieht, und die Hoffnung ist weg. Du kannst sie nicht aus dir selbst produzieren, aber Christus in dir. Lass mich noch kurz zum dritten, zur Liebe etwas sagen. Glaube, Hoffnung, Liebe. Besser wäre vielleicht von Glauben, Hoffen, Lieben zu reden, denn eigentlich geht es nicht nur um Haltung, sondern um ein praktisches Tun. Gerade die Liebe kann nicht für sich bleiben, sie regt sich, sie wird tätig, sie muss nach außen und Christus hat uns diese tätige Liebe vorgelebt. Und zu dieser Liebe, die von Christus ausgegangen ist, auch als er durch den Weg durch das Leid und den Tod gegangen ist, auch dazu bin ich aus meinen Kräften letztendlich nicht fähig. Denn gerade den zu lieben, so wie Christus Menschen liebt, diejenigen zu lieben, die es mir schwer machen, die ich nicht abkann, die mir unsympathisch sind, wo soll ich denn die Kraft dafür hernehmen? Wie kann ich denn einen Donald Trump lieben? Ich habe jetzt persönlich so keinen Kontakt zu ihm, aber allein schon die Person ist auch ein Mensch von Gott geschaffen. Versteht ihr? Ist weit weg, okay. Bleiben wir ganz nah dran bei uns. Wie kann ich den lieben, der mir unsympathisch ist, den ich nicht abkann, der mich verletzt hat, der mir wehgetan hat? Ich könnte euch auch hier von vielen manchen Situationen erzählen, unter denen ich zu knapsen hatte. Aber wo ich an der Liebe, die Gott in mein Herz gelegt hat, festhalten wollte. Wie viele E-Mails gehen da oftmals hin und her, die Missverständnisse ausdrücken und wo man sich dann falsch verstanden fühlt und man sucht dann nicht mehr das persönliche Gespräch, sondern zieht sich zurück. Machen wir uns bewusst, Gott ist Liebe und wer liebt, ist aus Gott geboren. Wir haben es am Anfang gehört aus dem Text 1. Johannes 4. Gott ist Liebe und wer liebt, ist aus Gott geboren. Du bist aus Gott geboren mit der Liebe, die er in dich hineinlegt. Und so kommt dann auch Gott selbst, so kommt seine Liebe in unser Leben und gestaltet unser Leben. Und zwar in der Weise, wie Paulus es in 1. Korinther 13 beschrieben hat. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Wow. Und wenn ich jetzt frage, wie ihr diese Liebe leben könnt, wie ich sie leben kann, so wie es hier beschrieben ist? Fällt uns schwer, oder? Aber vielleicht hilft es, wenn ich die Verse etwas anders lese. Christus ist langmütig und freundlich. Christus eifert nicht. Christus treibt nicht Mutwillen. Er bläht sich nicht auf, er verhält sich nicht ungehörig. Er sucht nicht das Seine, er lässt sich nicht erbittern. Er rechnet das Böse nicht zu, er freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, er freut sich aber an der Wahrheit. Er erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er duldet alles. Und weil Christus, wenn wir an ihn glauben, in uns lebt, mit uns unterwegs ist, dieses Leben letztendlich in uns lebt, werden wir zu Taten der Liebe fähig, die wir aus unseren Kräften heraus nie tun könnten. Und deshalb noch einmal, Paulus sagt, ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich liebe doch nur nicht ich, sondern Christus liebt in mir. Ich kann es nicht aus mir selbst produzieren, aber wenn dieser Christus in mir ist, dann ist er in meinem Herzen und dann ist seine Liebe in meinem Herzen. Seine Liebe, die Christusliebe, sie regiert mein Herz. Nicht ich, Christus in mir. Und dazu das Wissen, dass uns nichts von dieser Liebe Gottes trennen kann. Paulus beschreibt das in Römer 8. Und sagt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Weder Hohes noch Tiefes, weder Zukünftiges noch Gegenwärtiges. Nichts kann uns scheiden von dieser Liebe Gottes. Und wenn er in 1. Korinther 13 schreibt, diese Liebe vergeht nie, dann können wir darauf aufbauen. Dann kann diese Liebe eine große Tragkraft sein in meinem Alltag. Schlussendlich, ohne Glaube, Hoffnung und Liebe ist das Leben fad und leer, ohne tiefen Grund, ohne etwas, das bleibt, ohne Halt und Fundament. Wer aber glaubt, hofft und liebt, der hat alles, was er zum Leben braucht. Er hat diese tiefe Grundlage und das wünsche ich uns, dass Glaube, Hoffnung und Liebe unser Leben, unser Miteinander prägen, unser Miteinander füllen und uns auch in all den Fragen und Herausforderungen unserer Zeit helfen. Helfen, immer wieder neu Mut zu fassen, Zuversicht zu haben, zu wissen, mit diesen drei Dingen habe ich einen Diamant in meinem Herz. Und so haben wir heute Morgen ein Stück uns das Herz von Christus angeschaut, von Gott, der sich uns zeigt, in dem Christus, der alles für uns am Kreuz getan hat, ein Glaube, auf den wir aufbauen dürfen, ein Glaube, der ein festes Fundament hat, eine Hoffnung, weil er nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstanden ist und lebt und uns dadurch seine Liebe gezeigt hat. Ich glaube, doch nicht ich, sondern Christus glaubt in mir, entwickelt den Glauben in mir. Christus hofft in mir und Christus liebt in mir. Das wünsche ich mir, dass ihr das mitnehmt von diesem Morgen in euren Alltag hinein. Was bleibt? Ein kurzes Lied noch, eine Liedstrophe von Johannes Falk, dem Songwriter, wenn mein Leben mir um die Ohren fliegt und jeder Traum erstickt, mein Revier in Schutt und Asche liegt, habe ich einen Platz bei dir. Dann suche ich meinen Platz bei dir. Ich weiß sehr wohl, was ich an dir habe, einen Diamant, den ich in mir trage. Ich höre dein Herz in meinem Herzen schlagen, denn du hast einen Platz in mir. Ich weiß sehr wohl, was ich an dir habe, ein Diamant, den ich in mir trage. Christus, der in mir glaubt, der in mir hofft und der in mir liebt. Und dass ich durch diesen Christus wirklich meinen Alltag gestalten kann. Das ist mein tiefer Wunsch. Und so bleibt es dabei. Was bleibt? Es ist Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Nun aber, als ein Impuls, als ein Samen, den ich versuchte heute Morgen auszustreuen, in eine Zeit, die so herausfordernd ist und manchmal uns in Zerrissenheit und Erschütterung führt. Aber davon bin ich überzeugt, das ist etwas, das bleibt. Gott segne sein Wort an uns. Amen. Ich werde jetzt nicht mit euch ein Gebet sprechen, sondern ich lade uns ein, dass wir gemeinsam ein Gebet singen. Das Lied, Herr, ich suche deine Ruhe, fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue und tue das eine, das im Leben zählt. Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes, was vielleicht aufgewühlt ist, zur Ruhe und lass dein Feuer meine Hast verzehren. Und dann singen wir in dem Refrain ja mit, du bist der starke Turm, du bist der Halt, du bist das Auge im Sturm, du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir her. Ich weiß nicht, wie deine Seele im Moment ist, was deine Lebenssituation ist. Aber Jesus sagt, Friede mit dir, Friede mit dir. Der Friede, der höher ist als all unser menschliches Verstehen, der möge unsere Herzen und Sinne bewahren, in Christus Jesus. Herr, ich suche deine Ruhe. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für die Lieder, die wir singen konnten und für dein Wort, das wir gehört haben. Dein Wort, das uns wieder neu Mut und Kraft und Zuversicht geben möchte in unseren Alltag hinein. Dass du mit uns unterwegs bist als der Herr, der in uns den Glauben immer wieder neu entfachen möchte. Das Vertrauen in dich. Dass du der bist, der uns immer wieder neu mit Hoffnung füllen möchte, weil du selbst die Hoffnung bist, weil du dem Tod die Macht genommen hast und weil du uns damit ja, das Leben geschenkt hast, das Leben, ein Leben im Überfluss und in der Gemeinschaft mit dir. Dass du ein Gott bist, der in uns liebt, der uns seine Liebe immer wieder neu schenkt und die ausgegossen ist in unsere Herzen. Und die wir ausleben dürfen in unserem Alltag, nicht aus eigener Kraft heraus, sondern weil du uns die Kraft dazu immer wieder neu und den Blick dafür für unseren Nächsten geben willst. Jesus, danke so für dein Wort und danke, dass wir so in die neue Woche gehen dürfen, in dem Wissen, dass du mitgehst. Und darum bitten wir, Herr, segne uns und behüte du uns. Herr, lass du leuchten dein Angesicht über uns und sei du uns gnädig. Herr, erhebe du dein Angesicht auf uns und schenke und erhalte du uns deinen Frieden, der höher ist als all unser menschliches Verstehen, an jedem neuen Tag, den du uns schenken magst. Amen.